Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir haben ja heute Takis Würger zu Gast, Journalist beim Spiegel und Bestsellerautor. Gleich sein erstes Buch, Der Club, hat enorm eingeschlagen. Morgen erscheint der neue Roman von Takis Würger, ein Buch über eine jüdische Greiferin in der Nazizeit. Über dieses Buch und manches andere werden wir gleich sprechen. Frank Meyer ist mein Name, seien Sie herzlich willkommen. Der Club. Mit diesem Roman ist der Spiegeljournalist Takis Würger vor 2 Jahren aufgetaucht in der literarischen Welt. Das Buch war ein enormer Erfolg. 90.000 Exemplare wurden bis heute davon verkauft. Und morgen erscheint nun sein zweiter Roman. Stella heißt der. Und auf diesem Buch, da liegen hohe Erwartungen. Der renommierte Hansa Verlag hat das Buch in seinem Programm jedenfalls ganz nach vorne gestellt. Und Takis Würger selbst ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen.
Herzlichen Dank.
Teile dieser Geschichte sind wahr, das liest man gleich zu Beginn Ihres neuen Romans. Sie erzählen in dem Buch die Geschichte oder erzählen auch die Geschichte von Stella Goldschlag. Das ist eine Frau, die es wirklich gegeben hat und die als sogenannte Greiferin, als jüdische Greiferin in Berlin andere Juden an die Gestapo verraten hat. Wie sind Sie denn auf diese Geschichte gestoßen?
Beim Biertrinken, ehrlich gesagt. Ich saß in Berlin mit einem Freund auf dem Bordstein und wir haben darüber geredet, wie in dem Musical Cabaret Terror und Schönheit nah beieinander liegen. Und mein Freund Andreas hat zu mir gesagt, das ist ja wie im Leben von Stella Goldschlag. Und daraufhin habe ich mir von ihm die Geschichte erzählen lassen, soweit er sie wusste, habe dann weiter gegoogelt und habe ihn dann noch am gleichen Abend gefragt, gibt es über diese Frau einen Roman? Und er wusste es nicht und auch das haben wir gegoogelt und dann hat sich herausgestellt, es gibt keinen und dann habe ich diese historische Vorlage genommen, um dann eine fiktive Geschichte zu erzählen.
Ein Roman gibt es nicht, aber es gab ein anderes Buch über Stella Goldschlag von einem deutsch-amerikanischen Journalisten, Peter Wyden. 1992 hat er das veröffentlicht und als er als jugendlicher Peter noch in Berlin lebte, Peter Wyden, da hat er Stella Goldschlag selbst gekannt. Was für eine Rolle hat es denn für Ihr Buch gespielt, dass es dieses andere Buch schon gab?
Ja, dieses Sachbuch von Peter Wyden war eine fantastische Quelle als Inspiration dann für meinen Roman. Und dieses Sachbuch hat auch Punkte gegeben, an denen ich anknüpfen konnte für meine Recherche, weil obwohl ich ein fiktives Buch geschrieben habe, einen Roman geschrieben habe, habe ich versucht, mich inspirieren zu lassen von der wahren Stella Goldschlag und habe dann zum Beispiel die Gerichtsakten, die im Landesarchiv Berlin liegen, mir durchgelesen, durchgearbeitet und auf die wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich dieses Sachbuch nicht gelesen hätte.
Das waren Gerichtsakten eines sowjetischen Militärtribunals. Da wurde Stella Goldschlag nach dem Krieg angeklagt, 1946 verurteilt zu 10 Jahren Haft. Sie erzählen jetzt das Buch aus einer besonderen Perspektive. Ihr Erzähler ist ein junger Mann aus der Schweiz. Der kommt im Januar 1942 nach Berlin als Fremder, als Außenseiter. Der logiert da in einem schicken Hotel. Hotel Adlon könnte man sich vorstellen, so ungefähr die Preislage. Der hat eben viel Geld, der könnte jederzeit wieder weggehen. Also der ist wie ein Gast in diesem Berlin des Jahres 1942, der jetzt die Not und die Gefahren und die Verlockungen der Menschen da ja, sich von außen anschaut. Warum haben Sie so einen fernstehenden Erzähler sich genommen für die Geschichte?
Gerade weil ich einen Roman schreibe, wollte ich eine Perspektive haben, die nicht so nah an Stella Goldschlag ist, wie als hätte ich ein Sachbuch geschrieben oder als hätte ich einen Roman aus ihrer Perspektive geschrieben. Weil das Leben von der historischen Stella Goldschlag und auch der Stella in meinem Roman wirft Fragen auf, auf die wir keine Antworten haben. Und auch Fragen, auf die ich als Schriftsteller keine Antworten geben möchte, sondern ich wollte oder will, dass die Leser meines Romans sich diese Antworten selber geben. Das wäre schwierig gewesen, wenn ich Stellas Perspektive gewählt hätte, weil dann hätte man wohl oder übel, um ihr Handeln zu erklären, viel mehr in ihren Kopf reingehen müssen. Und so hatte ich die Perspektive eines Mannes, der sich in diese Frau verliebt und der einerseits damit Probleme hat zu verstehen, was Stella macht und warum sie so handelt und zweitens nicht weiß, wie er mit seiner Liebe für diese Frau umgehen soll.
Und wie er sie sieht, wie er sie erlebt, das ist für ihn erstaunlich. Das ist auch für uns als Leser erstaunlich, wie diese Jüdin Stella Goldschlag 1942 eben schon mitten im Krieg in Berlin lebt. Sie singt zum Beispiel in einem Jazzclub, sie nimmt ausführlich Drogen, sie geht sogar zu Festen, bei denen hohe SS-Offiziere dabei sind. Wie nah ist das an der echten Stella Goldschlag?
Also das, was Sie gerade gesagt haben, ist überhaupt nicht nah an der echten Stella Goldschlag. Das ist meiner Fantasie entsprungen. Über die echte Stella Gottschalk können wir sagen, dass sie sehr musisch war. Sie hat Remarque gelesen, sie hat in einer geheimen Jazzband gespielt. Jazz war verboten unter den Nazis. Und was die meisten jüdischen Berliner, die versteckt unter den anderen Deutschen gelebt haben, während der Nazizeit gemeinsam hatten, war, dass sie sehr mutig waren und dass sie sich häufig unter den Rest der Bevölkerung gemischt haben, weil das am unauffälligsten war. Einfach so zu tun, als wären sie Teil der Nazi-Bande. Und das habe ich gelesen, als ich über die Greifer, wie sie hießen, und über die U-Boote, wie diese untergetauchten jüdischen Berliner genannt wurden, gelesen habe. Und dann habe ich mir gedacht, wie könnte das aussehen im Leben einer fiktionalen Romanfigur, und habe dafür diese sehr extrovertierte, extravagante und schönheitliebende Figur entwickelt.
Und wenn es jetzt um ihre Opfer geht, um die Jüdinnen und Juden, die sie verraten hat und die wegen ihr, offenbar ging es um hunderte Fälle, das geht dann aus den Akten hervor. Von den Opfern erfährt man eigentlich nur durch die Akten, die sie zitieren, eben in kurzen, sehr sachlich nüchternen, bürokratischen Anmerkungen. Sonst erzählen sie nicht von den Opfern von Stella Goldschlag. Warum haben sie darauf verzichtet?
Es gibt in diesem Roman im Grunde genommen zwei Perspektiven auf Stella. Einmal die fast unerträglich naive Perspektive dieses verliebten Erzählers Friedrich, der immer nur von ihr schwärmt und der ihr verfällt ganz und gar. Und dann die zitierten Gerichtsakten, die in einer kalten Polizeisprache geschrieben werden, die eine völlig andere Sicht auf Stella ermöglichen. Und da kommt zwar wenig vor über Stella, man geht da nicht in die Tiefe, aber ich finde zumindest, dass ihre Kälte ganz gut illustriert wird. Einmal durch diese Sprache und zweitens durch ihre Taten. Und ich finde es immer ganz schön in Büchern, wenn ich als Leser den handelnden Figuren ein bisschen voraus bin. Und deswegen habe ich diese beiden Perspektiven auf Stella gewählt.
Man liest auch schon von diesen, von dem, was sie tut, als der Erzähler Friedrich das selber noch gar nicht weiß und noch gar nicht oder nicht wahrhaben will, was eigentlich ihre andere Seite ist. Ich würde gerne noch Sie fragen nach einer anderen Figur in dem Roman. Ein SS-Offizier von Appen heißt der, den führen Sie da als höchst dekadente Figur ein. Der hört verbotene Musik, lässt sich da seinen allerspeziellsten Käse direkt aus Frankreich herkommen. Seine Tätigkeit für die SS führt er so wie ein Hobby offenbar nebenbei irgendwie aus. Welche Rolle spielt denn dieser dekadente SS-Mann aus Ihrer Sicht für den Roman?
Tristan heißt er, der ist in diesem Dreiergespann Friedrich, Stella, Tristan so der Freund und eigentlich der Coole. Und ich wollte eine Figur in diesem Buch haben, die man eigentlich mag, die das Schöne liebt, die gutes Essen liebt, tanzen kann, gut angezogen ist, lustig ist, lieb zu Kindern ist, lieb zu Tieren ist, alles nicht so ernst nimmt, viel von der Nazi-Ideologie nicht mitmacht, also Frankreich liebt und Jazz liebt und der in einer absoluten Selbstverständlichkeit antisemitisch ist. Weil wenn ich heute zurückdenke an die Shoah und an das Nazi-Regime, dann ist ein Aspekt, der mir unerklärlich ist, ist dieser selbstverständliche Antisemitismus, der in der Bevölkerung ganz normal war. Man dachte, jüdische Deutsche sind anders als andere Deutsche. Jüdische Europäer sind anders als andere Europäer. Und Tristan ist so ein Verführer in dem Buch. Ich habe das gemerkt irgendwann, als ich einer ganz frühen Testleserin, als mein Manuskript noch in Rohform war, diesen Roman gegeben habe und sie hat gesagt, ja, der Tristan ist schon sehr schlimm, aber mit denen würde man doch gerne mal einen Abend verbringen. Und da habe ich gedacht, so soll die Figur sein und habe die Hoffnung, dass sie so funktioniert.
Jetzt ist ja die ganz große Frage, die einen die ganze Zeit umtreibt beim Lesen, die auch Friedrich zum Beispiel umtreibt, als ihm klar wird, was Stella da macht. Warum tut sie das? Warum verrät sie andere Menschen? Am Anfang gibt es eine Motivation, wenn man so will. Sie versucht, ihre Eltern frei zu bekommen, die verhaftet sind. Und sie wird erpresst, wenn sie andere Juden verrät, könnten ihre Eltern entlassen werden. Wieder aus der Haft wird ihr versprochen. Aber sie macht auch weiter, als ihre Eltern entlassen wurden. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie wollen keine Antworten geben. Also darauf haben Sie keine Antwort oder was haben Sie dazu gedacht?
Ich glaube tatsächlich, das ist eins der vielen Geheimnisse, die Stella Goldschlag mit ins Grab genommen hat. Sowohl die historische Stella Goldschlag als auch die Frau in meinem Roman. Es gibt Anzeichen bei der historischen Stella Goldschlag, warum sie das getan hat. Und zwar hat sie irgendwann im schwarzen Gestapo-Mantel mit dem Revolver im Holster Menschen gejagt. Und es hat so gewirkt, dass sie es genossen hätte, dass sie sich berauscht hätte an der Macht. In meinem Roman unterscheidet sich das ein bisschen, da ermöglicht die Kollaboration mit der Gestapo Stella ein Leben zu leben, das sonst nicht möglich wäre. Und in meinem Roman habe ich eine Figur in Stella erschaffen, die einen irren Lebenshunger hat, gerade in den Zeiten, in denen das Leben bedroht ist. Und sie sagt irgendwann zu Friedrich, ich will doch nur leben. Und ich glaube, das ist ihre Motivation und sie ordnet ihm alles andere unter. Eben auch Moral, auch die Frage, ob sie über Leben und Tod entscheiden muss.
Die Stella aus dem Roman von Takis Würger. Im Hansa Verlag wird das Buch morgen erscheinen mit 220 Seiten. 22 € ist der Preis. Herr Würger, Sie bleiben noch bei uns, damit wir noch über andere Dinge reden können. Stickoxidbelastung und Dieselfahrverbote und Elektroautos. Über solche Sachen wurde ja sehr viel geredet bei uns in der letzten Zeit. Diese Themen sind aber den Hip-Hoppern Bones MC und Raf Camora offenbar völlig wurscht, denn die geben in einem Song richtig Gas mit ihrem dicke Karren-Verherrlichungssong 500 PS. Der Song steht ganz oben in den Charts und das schon lange. Florian Werner hat sich dieses Phänomen genauer angesehen und den Song für uns gelesen.
Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst.
Es geht zu wie in einem Computerspiel. In der Single 500 PS des Hamburger Rappers Bones MC und seines österreichischen Kollegen Raf Camora. Genauer gesagt wie in der Reihe GTA, Grand Theft Auto, die, wie der Name schon sagt, den schweren Kraftfahrzeugdiebstahl und das Herumrasen mit schweren Boliden feiert.
Mein Maserati fährt 210, schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen, das macht Spaß.
Zugleich steht der Song aber auch in einer musikalischen Traditionslinie. Dem Gasgeben am Steuer eines Maserati huldigte, gut 3 Jahrzehnte vorher und eine Oktave höher, auch schon der neue Deutsche Welle-Sänger Markus. Und wiederum eine Dekade früher besangen die Bombastrocker von Queen in einer etwas platten Metapher die bedingungslose Liebe zum Verbrennungsmotor. Man erkennt, es gibt da ein Muster. Männer fahren gerne Auto, vorzugsweise schnell, vorzugsweise allein. Frauen haben auf dem Beifahrersitz nichts verloren, denn darunter liegt schon die Handfeuerwaffe, die man als achtbarer Wiener Gangster-Rapper schon dabei haben muss.
Fühl mich wie Rocky, Rabe graviert auf dem Cockpit, Lipglas am Sippe, Kind der 90er Jahre wie Mobb Deep. Ah, der Maurer ist topfit, gibt dir den Sound und die Optik, aus reiner Routine die Glock mit, denn wirst wie ein Scott Fam.
Soweit der Beitrag von Raf Camora. Sein Kollaborationspartner Bones MC erzählt die gleiche Geschichte aus Hamburger Perspektive. Mit dem Unterschied, dass er statt Rocky lieber Rambo sein möchte und aus seinem Kofferraum Haustiere und Drogen vertickt.
Fühl mich wie Rambo, fahr durch die Straßen von Hamburg. Brauche niemand, der mich schützt, kann lieber unterm Blitz unverdunkelte Scheiben wie ein Phantom. Ha, komm und kauf dir einen Kampf und puff, oder brauchst du einen Kram Koks? Meine Lieder alles jetzt gibt niemand, der mich fickt. Es hat 7 übers Land wie ein Sandsturm.
Come on, everybody.
Verstanden. Die beiden achten auf ihre Figur, schätzen das Filmschaffen von Sylvester Stallone und sind erfolgreiche Musikanten. Es bleibt aber die Frage, warum gerade das Auto in ihrem Träumen und Triebleben eine so wichtige Rolle spielt. So hat Camora dem Wagen seines Lebens erst vor kurzem ein weiteres Liebeslied gewidmet.
Eines Tages hab ich meinen Maserati vor die Straße entlang mit Adriablick.
Eine Antwort könnte der Geschwindigkeitstheoretiker Paul Virilio bieten. Der Mann, schreibt er, sei bei seiner Geburt der Passagier der Frau, da sie ihn auf die Welt befördert habe. Die Mutter sei mithin das erste Transportmittel der Gattung, ihr erstes Fahrzeug.
Ich tritt aufs Gas, hör die 500 PS, fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles.
Vielleicht äußert sich in den autoerotischen Reimen von Bones MC und Raf Camora also nur eine Sehnsucht nach Rückkehr zu jenem Fahrzeug, in dem sie 9 Monate lang durch die Welt kutschiert wurden und in das sie nie wieder einsteigen dürfen. Das Mama Mobil, die gerade im Hip-Hop immer wieder so hymnisch gefeierte Mutter. Vielleicht spricht das der ganzen machistischen Fahrzeugverherrlichung also nichts weiter als ein unter Mattlack versteckter Ödipus-Komplex.
Florian Werner über 500 PS von Bones MC und Raff Camora. Das Stück gehört zu ihrem sagenhaft erfolgreichen Album Palmen aus Plastik 2. Mit dem gehen die beiden nächsten Monat auf Tour. Der Schriftsteller und Journalist Tarkes Würger ist heute zu Gast hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. So ein Stück, 500 PS, können Sie dem was abgewinnen? Wir haben ja nur Ausschnitte gehört gerade.
Ich muss gestehen, so behämmert die Texte sind, ich höre solche Musik eigentlich ganz gern. Also Palmen aus Plastik, finde ich, ist ein großartiger Song. Aber wenn der so zerlegt wird wie gerade, dann wird einem nochmal bewusst, was für ein Quatsch die tatsächlich erzählen. Ja.
Sonst hören Sie das so eher so weg und die Texte sind dann nicht so wichtig.
Ja, das stimmt. Also ich mache relativ viel Sport und hebe da schwere Gewichte hoch und dann ist je dümmer, umso besser eigentlich, weil es einen in so einen Destroyer-Mode irgendwie befördert. Und da höre ich schon echt sehr, sehr heftigen Hip-Hop, das muss ich schon sagen.
In Ihrem neuen Roman, da spielen Jazz und Swing eine Rolle, die gehören in die Zeit, weil verboten in der Nazi-Zeit. Das ist also eher nicht Ihre Musik.
Das ist tatsächlich gar nicht meine Musik. Ich musste mich da erst so ein bisschen reinhören, um einigermaßen zu verstehen, um was es da geht. Das ist eigentlich ganz schön am Schriftstellerleben, dass man dadurch auch neue Teile und neue Aspekte der Welt so erkunden darf.
Und die schweren Gewichte heben Sie mit der passenden Musik dazu, weil Sie nach wie vor als Boxer aktiv sind?
Ja, ich reise ja gerade so viel durch die Gegend. Das ist ja das Schöne am Leben als Autor, dass man irgendwie auf Lesereise ist und in jeden Abend in einer anderen Stadt ist. Und da kann ich nicht boxen, weil ich nicht in jeder Stadt ein neues Gym finde. Aber was man immer machen kann, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist CrossFit. Das ist so schweres Gewichtheben mit langen Hanteln. Und das mache ich im Moment, aber einfach nur so.
Schön, dass wir auch diese Beschäftigungsform in Ihrem Leben kennengelernt haben.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie politisch sind Kinderspiele? Um diese Frage geht es in einem neuen Buch des Historikers André Postert. Kinderspiel, Glücksspiel, Kriegsspiel, große Geschichte in kleinen Dingen, 1900 bis 1945, so heißt das Buch. Und die Kritikerin Edelgard Abenstein hat das für uns gelesen. Sagen Sie uns doch zuerst, welche Spiele hat sich André Postert angesehen für dieses Buch zum Beispiel?
Zum Beispiel natürlich der Deutschen liebste Spiel, nämlich die Eisenbahn, mit der eben auch Erwachsene spielen können. Also da geht es von der Holzeisenbahn zur elektrischen, dann von Blechautos zu ganz windschnittigen Flugzeugen, dann Holzsäbel, dann Puppen, die in Uniform gesteckt werden und dann ganz niedliche Plüschsoldaten, die Rettungshunde an ihrer Seite führen, so aus dem Beginn des Ersten Weltkriegs und dann später ganz martialische Holzfiguren, die eben Kriegsgefangene abführen. Später gibt es dann Lottoscheine, auf denen man nachzeichnen kann, wie die Inflation funktioniert hat, von Millionen zu Millionen ging das dann von Tag zu Tag. Und dann gibt es natürlich auch das Glücksspiel und da sind wir dann definitiv in der Welt der Erwachsenen.
Genau, wie zeichnet sich denn die Politik im Glücksspiel ab?
Naja, also Stichwort Berlin-Babylon, also in Hinterzimmern und Trickbetrüger und Hasardeure und Falschspieler haben da ihr Dorado. Naja, also das ist ein Kapitel, muss ich gleich vorweg schicken, das nicht so interessant ist und in dem man auch nicht allzu viel Neues erfährt.
Dieser Zeitraum, mit dem man sich beschäftigt, 1900 bis 1945, warum dieser Zeitraum? Beginnt da etwas um 1900, das 1945 zu Ende geht?
Na, also es beginnt einerseits eben der technische Fortschritt, das ist auch eine seiner Thesen, nicht nur Politik bildet sich ab und Propaganda und Ideologien in diesen Spielen für Kinder und Erwachsene, sondern es ist auch etwas, was eigentlich viel früher schon begonnen hat. Also da kommen ganz skurrile Beispiele ins Spiel. Beispielsweise während der Französischen Revolution, da werden Mini-Guillotinen hergestellt, Oha. Mit denen Püppchen geköpft werden. Also man denke sich sowas aus. Oder natürlich wissen wir, Friedrich der Große, der reitet als Zinnfigur beliebtermaßen durch preußische Kinderzimmer. Mit dem lässt sich eben auch schon spielen zu seinen Lebzeiten. Aber es ist in der Tat etwas, was von 1900 bis 1945 sich exemplarisch und sehr schön vorführen lässt, was Postert da tut. Eben Ideologien, wie schon gesagt, Rassismus, Verbrechen, Propaganda, Spiele als Propaganda-Instrumente, das ist natürlich quasi in Nutze in dieser Zeit verankert.
Und wie erzählt er davon? Mit welchem Material macht er das? So Spielberichte gibt es ja wahrscheinlich weniger.
Er hat eigentlich so den didaktischen Ansatz eines Jugendsachbuchs, obwohl es ein Buch für Erwachsene ist. Es folgt dieser Idee, die große Geschichte in Kleingeschichten vorzuführen. Nun liegt es nahe bei Spielzeugen, die eben ein Spiegel der Gesellschaft sind und in Miniaturform die Gesellschaft ja nochmal nachbilden. Also das macht er sehr anschaulich. Er fängt an bei Inventaren von Volkskundemuseen, die er dort flöht und studiert. Dann gibt es aber jede Menge Tagebücher und Briefwechsel natürlich aus der Zeit. Aber er konsultiert auch die Filme. Also Fritz Langs Mabuse beispielsweise wird erwähnt. Und Romane der Zeit, Falada, Wolf unter Wölfen, aber auch Walter Benjamin wird aufgerufen, einerseits als Liebhaber von Kinderspielzeug, ein Leben lang war er das, und zum anderen eben auch ein leidenschaftlicher Glücksspieler.
Walter Benjamin, der Philosoph und Schriftsteller, es gibt ja jede Menge Theorien, vielleicht auch von Walter Benjamin, über Spiele und wie wir spielen und warum wir spielen. Wie viel Theorie hat André Postert eingebaut in das
da
Buch?
Da blendet er eigentlich in großen Zügen alles aus. Also die modernen Spieltheorien, die wir kennen aus der Mathematik oder aus der Psychologie oder auch aus der Philosophie, die spielen überhaupt keine Rolle. Also er belässt es eigentlich mit dieser Schillerschen Sentenz, die wir alle kennen, die da heißt, der Mensch sei nur ganz Mensch, wenn er eben spiele. Und ab und an gibt es dann noch so eine kleine psychologische Vignette. Es gibt interessante Ausblicke oder Einblicke in die Studien von Hans Prinzhorn beispielsweise, der Psychiater, der in den 20er Jahren viel mit geistig behinderten Menschen gearbeitet hat, aber eben auch traumatisierten Soldaten. Und da geht es darum, dass während der Zeit des Ersten Weltkriegs in den Schützengräben die Soldaten in der Tat, um sich die Zeit totzuschlagen, also zwischen den einzelnen Angriffen, sehr viel Karten gespielt haben. Also das sind Erkenntnisse, die mir nicht bekannt waren und die mich doch sehr berührt haben.
Es ist ja ein bisschen schade, dass dieses Buch 1945 endet und das Ganze in die historische Ferne rückt.
Das stimmt, ja.
Und ich habe mich auch gefragt, Tages Würger hat hier mit zugehört, der Schriftsteller, der heute bei uns ist. Was sind eigentlich die ideologisch, politisch aufgeladenen Spiele unserer Zeit, mit denen wir so gespielt haben? Würde Ihnen da etwas einfallen?
Mir fällt nur die ganze Zeit ein, dass ich total unideologische Spiele spiele. Ich spiele nämlich vor allen Dingen gerne Ball. Aber ich bin ganz fasziniert davon, was dieser Autor da alles gefunden hat. Also es ist ja irre. Der muss ja echt ein guter Spürhund sein.
Ich meine, das berühmte Beispiel ist ja Monopoly, was uns alle früh einschwört auf die kapitalistische
Gegenwart. Ja, da erzählt ein interessantes Beispiel, wie ein KZ-Insasse von Theresienstadt, wir wissen ja, Theresienstadt war das Vorzeige-KZ der Nazis, mit dem sie international immer Eindruck schinden wollten, von wegen, wir verfolgen keine Juden und hier werden Symphonien aufgeführt und hier wird Theater gespielt und so weiter. Das war natürlich alles ein Fake. Und da wurden Insassen eben dazu angehalten, vermeintlich mit Überlebensaussicht, wenn sie sich in den Dienst der Spielwarenherstellung stellten. Und da gab es einen, der ein Schachspiel einerseits konstruiert hat und andererseits das Monopoly-Spiel nochmal umgewidmet hat. Also er hat ein Spiel hergestellt, das genau den Regeln des Monopolys folgt, aber auf Grundlage des Grundrisses von Theresienstadt, um den Insassen gewissermaßen zu zeigen, wie Theresienstadt aussieht. Und er hoffte, dass dieses Spiel autorisiert wurde und dass es in ganz Deutschland verkauft wurde. Das war natürlich nicht der Fall.
Ein Beispiel, das man auch findet in dem Buch von André Postert, Kriegsspiel, Glücksspiel, Kinderspiel, große Geschichte in kleinen Dingen, 1900 bis 1945. Bei DTV ist das Buch erschienen mit 400 Seiten, 26 € ist der Preis. Vielen Dank an Edelgard Abendstein.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Erinnerung ist die einzige Hölle, aus der es keinen drinnen gibt. Und an ihr zu rühren, sie zu betreten,
sie mit Gegenwart aufzuladen, heißt, einen Kampf umzureißen.
Koks, Bordellbesuche, Bulimie. Benjamin von Stuckrad-Bacher erzählt in Panikherz seine eigene Geschichte. Christopher Rübing hat den Aufstieg und Fall des Popliteraten nun für die Bühne in Hamburg inszeniert. Es geht ihm dabei um
einen Riss in einem Menschen. Man könnte auch sagen, der Riss zwischen ich, zwischen dem, wie ich bin, wenn die Lichter ausgehen, und zwischen Image, also dem, was ich sein will, wenn die Scheinwerfer angehen.
Panikherz, nach dem Bestseller von Benjamin von Stuckrad-Barre, heute im Thalia Theater in Hamburg. Mit viel Musik, Videoeffekten und einem Udo-Lindenberg-Double. Beginn ist 19.30 Uhr, die nächste Aufführung dann am 10. Februar.
Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten.
Dichtete die 1797 im Westfälischen geborene Annette von Droste-Hülshoff wehmütig.
Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
Annette von Droste-Hülshoff verbrachte immer wieder viel Zeit bei ihrer Schwester Jenny in Meersburg am Bodensee. Dort kann man der eigensinnigen Dichterin auf der Burg nachspüren. Juliane Nestum wohnt dort und führt durch die Räume.
Sie hat da in Westfalen nicht so die Möglichkeit gehabt. Es war nicht gern gesehen, als adliges Fräulein zu schreiben. Und das war dann für sie das Schöne, hier auf die Burg zu kommen. Hier hat sie dann wirklich auch sehr viel geschrieben.
Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg. Die Burg mit ihrem Arbeits- und Sterbezimmer ist ganzjährig geöffnet. Riva ist Hochhausspringerin, ein perfekt funktionierender Mensch mit Millionen Fans. Eine Art Instagram-Star. Aber plötzlich weigert sie sich, lehnt sich gegen die ständige Überwachung durch Kameras und die Selbstoptimierung auf. Julia von Lukadu beschreibt in ihrem Debütroman eine gruselige Welt. Am Samstag liest sie aus Die Hochhausspringerin in Goslar. Julia von Lukadu.
Darum geht es ja im Buch auch, dass man diese Permanentüberwachung eigentlich hat, auch Selbstüberwachung, und immer dabei ist, eigentlich für eine gefühlte Kamera zu performen. Und das macht den Druck, glaube ich, größer. Auch, dass überall abrufbar ist, wie viele Likes habe ich heute bei Instagram bekommen und wie viele hat der andere und was sagt das über mich aus und was sagt das über meinen Selbstwert aus.
Julia von Lukadu liest am Samstag um 19 Uhr im Mönchehaus in Goslar, am 19. Januar in Berlin.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Congratulations, you won a lot. All good things must come to an end. See you again soon.
Guten Tag.
Hallo, ich suche ein Geschenk für eine...
Empfehle ich diese wundervolle...
Ach, ich weiß nicht.
Ist original, made in... Oder nehmen Sie diese sehr gute...
Ich weiß nicht.
Okay, hier ist Lösung.
Das ist ja...
Ist super, oder?
Wofür ist denn der rote...
Fandom?
Danke, dass du den Knopf gedrückt hast. Du wirst nun ins Land deiner Träume befördert.
Aber das ist ja Helgoland.
Maschine ist wahrscheinlich kaputt.
Gut, aber wozu tragen Sie eigentlich diese alberne Maske?
Was für Maske?
Dieser Traum geht mir langsam auf den...
Wie behauptet sich eine Frau in einem Männerclub, in einem Club, der immer berühmter wird? Davon werden wir gleich mehr hören bei einem biografischen Roman über Ilse Frank, die zweite Frau des Bauhausgründers Walter Gropius. Der Schriftsteller Tagis Würger ist heute unser Gast hier in der Lesart. Und da gibt es eine Parallele, denn ihr Roman Stella, der beschäftigt sich ja auch, wie eben dieser Roman über Ilse Frank, mit einer realen Person, mit Stella Goldschlag. Haben Sie vorher eigentlich viele biografische Romane gelesen, um mal mal zu sehen, wie man das so machen kann?
Ich habe, als die Recherche begann zu meinem Roman, nichts Fiktionales mehr gelesen, weil ich nicht abgelenkt werden wollte von dem eigentlichen Thema und habe dann eigentlich nur Tatsachenberichte und Sachbücher über die Zeit der 40er Jahre in Berlin gelesen. Deswegen kaum. Also ich glaube, so in meinem Leben vorher mal irgendwie einen historischen Roman, der auf einer echten Figur beruht, aber dann nicht mehr.
Also das ist auch überhaupt nicht Ihre Hauptlesestrecke, das, worin Sie sich jetzt als Autor erprobt haben.
Nee, das habe ich nicht tatsächlich. Und ich schreibe auch, glaube ich, erstmal keinen historischen Roman, weil das so wahnsinnig schwierig ist, sich alles anlesen zu müssen, dass man nichts eigentlich aus dem Alltag greifen kann, sondern sogar, wenn die Leute Austern essen, dass man erst eine Quelle finden muss, ob die Leute damals überhaupt Austern gegessen haben.
Deswegen das Buch über Hotel Adlon war es, glaube ich, ein Buch, das Sie auch anführen in Ihrer langen Bücherliste am Ende Ihres Buches.
Die große Chronik über das Adlon, die ist tatsächlich ziemlich unterhaltsam, weil im Adlon alle möglichen irren Sachen geschehen sind. Zum Beispiel hatten die zwei französische Kriegsgefangene, die den Weinkeller des Adlons während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges betreut haben, weil sie die größte Expertise hatten.
Jetzt reden wir über oder hören etwas über einen biografischen Roman, der heißt Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus. Den Roman hat Jana Revedin geschrieben. Die ist im Hauptberuf Professorin für Architektur in Lyon und Paris. Das Buch ist kurz vor dem Start des Bauhaus-Jubiläumsjahres 2019 erschienen. Mein Kollege Andreas Schäfer hat den Roman gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Ise Frank entdeckten wir gemeinsam mit meinen Meisterstudenten innerhalb unserer Forschungen zur Reform Moderne, zur Zeit der Weimarer Republik.
Jana Revedin las in einem Seminar Bruno Tauts Buch »Die Frau als Schöpferin« von 1924. Daran ist nichts Ungewöhnliches, denn Jana Revedin hat sich auf die Architektur der Moderne spezialisiert. Vielsagend ist eher, dass selbst eine Bauhaus-Spezialistin, als sie über die Lektüre auf Ise Frank stieß, so gut wie nichts über die zweite Frau des Bauhausgründers Walter Gropius wusste.
War das die Direktorengattin des Bauhauses, die die Gäste empfängt? Oder war das eine viel tiefere, eine viel revolutionärere Figur, die sich wirklich für eine Emanzipation in ihrer Zeit eingesetzt hat?
Ise Frank hatte als junge Frau schon als Journalistin und Buchhändlerin gearbeitet, als sie 1923 Walter Gropius auf einem Vortrag kennenlernt. Etwas zögernd lässt sie sich auf den wesentlich älteren Rebellenarchitekten ein, um sich dann, erst in Weimar, dann in Dessau, umso begeisterter mit der Bauhaus-Idee zu identifizieren.
Hier durfte man ausprobieren, korrigieren, neu beginnen, besser machen. Es war, wollte Ise einen Vergleich für ihr eigenes Metier finden, wie Texte schreiben im Kollektiv, und zwar mit einem Traumteam aus Krauss, Mann, Huxley und Virginia Woolf.
Gestützt auf Quellen hat Jana Revedin einen Roman über den Weg dieser Ise Frank geschrieben, der zugleich ein vielschichtiges Porträt der legendären Institution und ihrer nicht immer gerechten Verhältnisse ist. Von der Bauhaus-Ausstellung 1923 über den erzwungenen Umzug nach Dessau und die Einweihung der spektakulären Meisterhäuser bis zur Kündigung der Finanzierung des Flugunternehmers Junkers. Man tanzt mit Oskar Schlemmer oder ist dabei, wenn Marcel Breuer den Freischwinger entwickelt.
Breuer hatte die Musterstücke im Archivregal erläutert. Aus den Stahlrohrstücken entstanden Stehlampen oder ein Teetablett oder ein Handtuchhalter. Doch jetzt arbeiten wir an unserem ersten Stuhl, an einer ganzen freischwingenden Möbellinie.
Ise Frank war die beste Öffentlichkeitsarbeiterin, die sich Gropius hätte wünschen können, tat Finanzquellen auf und vernetzte jeden mit jedem. Aber sie hat auch die Einrichtung des Meisterhauses nach ergonomischen Prinzipien vorgenommen und als erste über die Arbeitsersparnis der Hausfrau Artikel geschrieben. Über der Arbeit am Roman wurde Jana Revedin doch noch etwas anderes deutlich.
Was mich in der Recherche doch ein bisschen ernüchtert hat, war zu sehen, dass zwar Frauen zum Studium zugelassen waren, aber dass man doch den Frauen sehr schnell wieder eine Nische zugewiesen hat. Also das sind Männerseilschaften, die leider auch noch heute tragen.
Natürlich ist in diesem Roman viel von Häusern, Glasflächen und offenen Grundrissen die Rede. Geschickt setzt Jana Revedin die gläserne Wand auch im Verhältnis zwischen den Figuren ein. Dass solche gläserne Wände am Bauhaus zwischen den Geschlechtern existieren, macht der fesche Breuer Ise mit einer abfälligen Bemerkung über die Weberei früh deutlich. Wen interessieren schon Lesbenteppiche? Die durchsichtige Wand steht auch zwischen Ise und Walter Gropius. Er geht erotisch schnell eigene Wege, Ise verliert ein Kind und zeitweise auch sich selbst. Erst diese zweite dramatische Unterströmung bindet die vielen Szenen aus dem Bauhaus zu einem anrührenden Roman.
Was das ursprüngliche Drama in dieser Geschichte ist, ist, dass sie diese eigene Entwicklung erstmal zurückstellt, indem sie sich in eine größere Entwicklung einschreibt.
Emanzipation Anfang der 20er Jahre. Was hieß das eigentlich? Ise Frank hat das Bauhaus mitgestaltet. Mit ihren Kontakten sorgte sie sogar dafür, dass nach der Schließung in Berlin ein New Bauhaus in Chicago gegründet werden konnte. Dennoch wäre sie fast vergessen worden. Denn anders als ihre mondäne Freundin Irene Hecht, deren Fotos vom Studentenalltag heute noch bekannt sind, hinterließ sie kaum sichtbare Spuren. Und während ihr Mann nach der gemeinsamen Emigration in die USA zu Weltruhm gelangte, konnte sie nur noch unter seinem Namen publizieren. Es ist der Verdienst dieses schmalen, aber reichen Romans, Ise Frank aus dem Halbschatten in Gropius' Rücken endlich ins Licht gerückt zu haben.
Andreas Schäfer war das über das Buch Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus, das Leben der Ise Frank, ein biografischer Roman von Jana Revedin, erschienen im Dumont Verlag mit 304 Seiten für 22 Euro. Romane über das Leben am Bauhaus, mit dem Thema hat sich Andreas Schäfer noch viel ausführlicher beschäftigt und dazu ein Feature produziert mit dem Titel Die Bauhaus-Idee wurde zu meinem zweiten Ich. Das Feature können Sie morgen um 19.30 Uhr hier bei uns hören. Hier in der Sendung war heute Tages Würger bei uns vorbei. Ich würde zum Schluss noch gerne eins von Ihnen wissen. Das ist ja nun Ihr zweites Buch, was Sie jetzt herausbringen morgen, Stella. Zweites Buch soll sowieso viel schwieriger sein als erste. Dann Hansa Verlag hat das Buch ganz nach vorne gestellt in seinem Programm. Die Übersetzungsrechte waren vor dem Erscheinen wohl schon in 9 Länder verkauft. Man hört auch aus der Branche, dass Sie einen enorm hohen Vorschuss für das Buch bekommen haben sollen. Erzeugt das nicht einen Riesendruck, wenn man so ein Projekt dann angeht?
Tatsächlich. Der Druck ist nahezu unerträglich. Also ich bin heute Nacht um 1 Uhr aufgewacht und habe gedacht, ist es schon Zeit, zum Radio zu gehen. Und es ist sehr schön, aber es ist auch hart, weil ich weiß, dass ich auch sehr groß scheitern kann.
Und Sie haben ja vorhin schon mal kurz erzählt, Sie haben jetzt ein halbes Jahr voller Lesungen und voller Termine vor sich, bei denen Sie dann für dieses Buch arbeiten werden. Wie schauen Sie dem denn entgegen?
Ja, auf die Lesungen freue ich mich eigentlich. Ich habe 54 Lesungen in Deutschland, die jetzt auf mich zukommen. Und dann bin ich eine Zeit lang in den USA und dann in Holland, Italien und China. Und es ist ja ganz faszinierend, wenn man plötzlich sich in einer Situation wiederfindet, dass Menschen sich abends auf den Stuhl setzen und zuhören, wie man ihnen was vorliest, was man sich selbst ausgedacht hat. Ich hoffe, das wird ganz schön.
Tages Würger wird lesen aus seinem Roman Stella im Hansa Verlag erschienen. Das war die Lesart für heute. Frank Meyer ist mein Name. Machen Sie es gut.